Die Nacht steht auch für das Chaotische, das Ungeordnete, das Unbekannte. Aber gleichzeitig ist sie auch der Raum, aus dem alles entstand. Ein Ort der Wiedergeburt, des Neuanfangs. Gerade wenn dann der Tag anbricht nach der Nacht, dann beginnt etwas Neues. Also die Nacht steht auch in gewisser Weise für eine Initiation. Das finde ich ganz schön, weil das explizit hier steht, dass das erlaubt ist. You are allowed to sleep on the forest floor. In Deutschland ist es immer, wird oft als Graubereich beschrieben, weil das wilde Zelten zwar verboten ist, aber ja auch das so Übernachten ohne Zelt nicht erlaubt offiziell irgendwo. Also es ist nirgendwo formuliert und daraus leitet man halt ab, dass es, wenn es jetzt nicht verboten ist, wie das Wildzelten, dass es dann wohl okay ist. Aber es steht nirgendwo, dass es erlaubt ist. In Dänemark ist das anders. Moin und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer. Ich bin Christo Förster und möchte euch heute in die Nacht entführen. Ich bin unglaublich gerne nachts alleine draußen und damit meine ich nicht in irgendwelchen Clubs unterwegs, sondern draußen in der freien Natur. Ich weiß aber auch, dass da nicht jeder und jede sofort schreit, Hurra, das finde ich auch ganz großartig, liebe ich auch. Es ist für viele eine Sehnsucht oder hat eine Faszination, dieses draußen alleine sein in der Nacht, aber viele haben dann eben doch auch so ein bisschen Sorgen und Ängste, die damit verbunden sind. Ich möchte einige dieser Sorgen und Ängste vielleicht heute nochmal nehmen, vor allen Dingen will ich eine ganz besondere Perspektive nochmal aufmachen auf die Nacht, eine symbolische auch. Also was kann die Nacht für uns alles bedeuten, was symbolisiert die Nacht für uns? Denn ich glaube, im nachts alleine draußen sein, und die Betonung liegt wirklich auf alleine, das ist so ein bisschen die Königsdisziplin, glaube ich, des Draußenseins bzw. des Draußenübernachtens, das alleine zu tun. Das heißt nicht, dass wir das von Anfang an alleine tun müssen, auch darüber werden wir sprechen, aber das hat tatsächlich auf einer Metaebene auch nochmal einen Einfluss auf uns und kann ganz viel machen mit uns, kann uns auch in unserer Persönlichkeit sehr weit nach vorne bringen. Darüber wollen wir sprechen, das gucken wir uns an, hab ein paar Informationen für euch, die, glaube ich, ganz inspirierend sind. Wir schauen auch darauf, was bedeutet das funktional und technisch, also was brauchen wir an Ausrüstung, wenn wir nachts alleine draußen sein wollen, wie wird so eine Nacht angenehmer, und wir blicken auch nochmal darauf, wo dürfen wir das eigentlich. Wie ist die Situation? Da habe ich nämlich was ganz Interessantes gefunden in Dänemark, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und was können wir vielleicht davon auch lernen, möglicherweise sogar übernehmen irgendwann mal für Deutschland. Bleibt also dran, entschuldigt, falls ich mich so ein bisschen verschnupft anhöre, das täuscht nicht. Ich bin wahrscheinlich dann doch ein bisschen zu leicht bekleidet irgendwo herumgesprungen. Zu dieser Zeit jetzt Wechsel zwischen Sommer und Herbst, wo es dann mal warm ist und aber auch im nächsten Moment doch wieder ganz schön frisch. Wir machen noch eine ganz kurze Pause, atmen einmal tief durch. Mein Werbepartner ist heute wieder Alpin, das Magazin für die Berge. Und Alpin ist nicht nur ein Printmagazin, sondern auch digital ganz groß. Ich war gerade wieder auf der Website alpin.de und das ist der Wahnsinn, was es da alles an Infos gibt. Was ist gerade passiert in den Bergen in den letzten Tagen? Wie sind die Bedingungen? Ich habe einen ganz tollen Artikel gefunden über Wanderziele für den Herbst, jetzt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. einen der verschiedenen Routen über die Alpen vorstellt und ich habe auch das gefunden, was ich gesucht habe, nämlich einen aktuellen Test zu Trailrunning-Schuhen. Dieser aktuelle Test ist allerdings ein Angebot von Alpin Plus. Wer Alpin Plus abonniert, hat Zugang zu hunderten Ausrüstungstests, zu allen Alpin Print-Ausgaben der vergangenen 5 Jahre und auch die noch älteren Ausgaben werden sukzessive digitalisiert und für Alpin Plus AbonnentInnen verfügbar gemacht. Das Tolle ist, du kannst Alpin Plus für einen sehr geringen Betrag testen und zwar 4 Wochen lang für 99 Cent. Alle Infos zu diesem Angebot, die findest du unter alpin.de/alpinplus-frei-raus. alpin.de/alpinplus-frei-raus. Aber den Link, den findest du auch nochmal in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Ich werde auf jeden Fall später noch mal ein bisschen auf der Alpin-Website stöbern. Nachts alleine draußen zu sein. Warum ist das so was Besonderes? Oder warum ist das so was Besonderes geworden irgendwann im Verlaufe der Menschheitsgeschichte? Denn ganz früher waren die Menschen natürlich nur draußen, als es noch gar keine Behausungen gab. Dann irgendwann hat man sich aber doch drinnen einfach oft wohler gefühlt und beschützter gefühlt. Das ist natürlich der allererste Punkt, dass dieser Schutz der 4 Wände, dieser vermeintliche, einfach wegfällt und dass wir uns ein Stück weit ausgeliefert fühlen dem, was da draußen passiert. Auch das ist evolutionär geprägt. Wenn wir diesen Schutz nicht um uns herum haben, dann kann es natürlich sein, dass da irgendwelche Tiere, die uns was wollen, also Raubtiere vielleicht an uns herantreten und uns möglicherweise auch angreifen. Das ist so eine evolutionär verankerte Angst, aber eine, die in unseren Gefilden, da wo wir heute im deutschsprachigen Raum leben, eigentlich irrelevant ist, denn wir haben keine großen Raubtiere, die uns gefährlich werden können. Natürlich ist diese Angst auch evolutionär mit kleineren Tieren, mit gefährlichen, mit giftigen und so weiter verbunden, aber auch die haben wir im deutschsprachigen Raum so gut wie gar nicht. Wir haben keine gefährlichen Tiere, die uns angreifen in der Nacht. Das können wir so sagen, auch wenn jetzt vielleicht einige direkt an den Wolf denken oder den Bären. Der Wolf ist unfassbar schreckhaft und der wird uns nicht angreifen, wenn wir irgendwo liegen. Das wird auch kein Wildschwein tun, denn ein Wildschwein hat kein Interesse an dem Menschen. Ein Wildschwein wird höchstens auftauchen, entweder wenn wir irgendwo liegen oder hängen in der Hängematte, wo das Wildschwein normalerweise unterwegs ist, also auf einer Route oder an einem Lagerplatz von Wildschweinen. Aber es wird uns nur dann aufsuchen oder unser Lager aufsuchen, wenn wir zum Beispiel da irgendwo Essen rumliegen haben oder so. Und wenn wir darauf achten, dass das nicht der Fall ist, dann will ein Wildschwein nichts von uns. Und bei Bären, die ja ohnehin sehr, sehr, sehr selten sind, ist es im Prinzip das Gleiche. Also, da ist nichts Gefährliches zu erwarten von Tierseite. Dann gibt's natürlich das, was das Wetter macht, also Regen, Wind, Sturm, Gewitter, solche Dinge, die uns gefährlich werden können, auch gegen die können wir uns schützen, da können wir Vorkehrungen treffen und dann bleibt eigentlich nur noch der Mensch als Gefahr. Und auch diese Gefahr ist, je weiter wir entfernt sind von belebtem Gebiet, also von einem Stadtgebiet oder irgendwelchen bewohnten Ecken, je weiter wir da weg sind, desto ungefährlicher wird es. Das heißt nicht, dass wir in der Nähe von bewohntem Raum in Gefahr sind, überhaupt nicht. Ich habe das ganz oft schon gemacht, dass ich irgendwo an einem Wegesrand geschlafen habe oder an einem Stadtrand, sogar in einem Park von einer Stadt und mir überhaupt nichts passiert ist und ich auch nicht das Gefühl hatte, dass es eine Gefahrensituation geben könnte. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine zwischenmenschliche Begegnung haben in der Nacht, die dann nicht positiv ist, die ist natürlich da, wo bewohnter Raum ist, einfach ein bisschen größer. Wenn wir tief irgendwo im Wald sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass wir da überhaupt jemanden treffen. So, das heißt, insgesamt ist die Gefahr, dass uns was passiert draußen alleine in der Nacht, die ist sehr, sehr, sehr gering. Ich sag oft, nachts alleine im tiefen, dunklen Wald, es ist der sicherste Ort, an dem wir sein können. Warum haben wir dann trotzdem oft so Sorge oder warum verbinden wir damit einfach Ängste? Wie gesagt, das hat einen evolutionären Grund, weil wir dann ausgeliefert sind. Es hat aber möglicherweise auch einen Grund, der so ein bisschen tiefer in unserer Seele auch sitzt. Wenn wir, und das wollen wir jetzt auch machen, auf die symbolische Bedeutung der Nacht gucken. Einfach mal diese Perspektive einnehmen. Was bedeutet die Nacht symbolisch? Oder auch in der Mystik oder in der Spiritualität. Aber diese Begriffe müssen wir gar nicht bemühen, weil dann schalten doch einige immer gleich ab und sagen, ach ja, hier Esoterik will ich nichts mit zu tun haben. Das brauchen wir gar nicht. Die Nacht ist auch so einfach ein Symbol. Wir kennen das aus vielen Geschichten zum Beispiel, die erzählt werden seit Menschengedenken, dass die Nacht meistens mit etwas Unheimlichen, mit Dämonen, mit dem Tod manchmal sogar verbunden ist. Also mit dem, was wirklich schwer wiegt und was ja sich wie so ein dunkler Mantel oft über die Menschen legt. Die Nacht steht auch für das Chaotische, das Ungeordnete, das Unbekannte. Aber gleichzeitig ist sie auch der Raum, aus dem alles entstand. Ein Ort der Wiedergeburt, des Neuanfangs. Gerade wenn dann der Tag anbricht nach der Nacht, dann beginnt etwas Neues. Also die Nacht steht auch in gewisser Weise für eine Initiation, für eine Neugeburt, einen Neuanfang. Das finden wir in der Religion, in vielen Schöpfungsgeschichten, aber zum Beispiel auch, wenn wir mal drauf gucken, als wir geboren wurden, können wir uns natürlich nicht dran erinnern, aber wie ist das, bevor du geboren wirst, dann bist du im Dunkeln. Ja, und dann irgendwann kommst du eben auf diese Welt und bist erstmal schutzlos, bist ausgeliefert. Auch dafür steht ja die Nacht, dieses Schutzlose, dieses Ausgeliefertsein. Und du schreist dir erstmal die Seele aus dem Leib und musst klarkommen in dieser neuen Welt. Ein Stück weit steht die Nacht tatsächlich auch oft dafür, auf dieses neue Finden, dieses erstmal, ja, wieder völlig aufgelöst sein, nicht wissen wohin, nicht wissen, wer einem wo wie Schutz gibt, denn das haben wir auch immer wieder in unserem Leben. Solche Krisen, solche Momente, wenn vielleicht eine Phase zu Ende geht in unserem Leben und wir uns fragen, ja, wo soll es denn jetzt hingehen? Was ist meine Rolle? Was ist meine Aufgabe? Wie will ich weitermachen in meinem Leben? Und dann, ja, dann muss es manchmal so ein Stück weit auch zusammenbrechen, das, wie wir uns bisher verstanden haben. Und dann muss ich das neu sortieren, dann dürfen wir ruhig einmal da draußen in die Nacht schreien und sagen, hey, wie soll das hier weitergehen? Und auch dafür kann die Nacht dienen, kann eine draußen Nacht dienen, als Symbol zu sagen, ja, ich liefere mich hier aus und ich möchte mal sehen, ich möchte vielleicht auch Antworten finden, hören, irgendwelche Signale bekommen, von wem oder was auch immer, wie soll das alles weitergehen und wie finde ich meine neue Rolle, wer gibt mir möglicherweise Schutz, inwiefern kann ich selbst auch mit den Fähigkeiten, die ich habe, jemand sein, auf den ich mich gut verlassen kann. Das bedeutet nicht, dass wir uns das explizit vornehmen müssen, dass nun diese eine Nacht alles verändert. Es kann auch sein, dass wir eine Nacht draußen verbringen und es passiert erstmal nicht viel, dass wir eine nächste Nacht draußen verbringen irgendwann und auf einmal dringt da was aus unserem Unterbewusstsein, vielleicht in unser Bewusstsein, was uns dann auf einmal klar wird, ohne dass wir vorher uns vielleicht eine bestimmte Frage gestellt haben, aber dass da auf einmal eine Antwort für was kommt, auf eine Frage, die noch gar nicht da war. Denn die Nacht steht auch unter anderem in der Traumdeutung für das Unbewusste, das Unterbewusste, was uns noch gar nicht so richtig klar ist. Und dass das eben in der Nacht verstärkt hervorkommt, weil auf einmal die ganzen Eindrücke und Reize von außen ja auch weg sind, weil wir da wie ich es gerade schon beschrieben habe, so schutzlos und ausgeliefert sind im übertragenen Sinne und teilweise ja auch im praktischen Sinne, je nachdem, wie unsere Ausrüstung ist. Und dann einfach, ja, so unterdrückte Sehnsüchte vielleicht auch hervorkommen, vielleicht aber auch Seiten an uns sehen und erkennen, die uns gar nicht so genehm sind, wo wir manchmal gar nicht hingucken wollten, vielleicht in der Vergangenheit. Dinge, ja, die unsere dunkle Seite und die dunkle Seite unserer Seele auch verkörpern und da wieder dann das symbolische Pendant zu der Nacht bilden und zu der Dunkelheit, die uns umgibt. Ich will da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich finde das einen ganz, ganz interessanten, spannenden und wertvollen Ansatz. Ich habe das immer wieder auch ähnlich erlebt da draußen, dass das alleine in der Nacht eine ganz besondere Kraft haben kann und auch eine reinigende Funktion. Ich habe hier in zwei Folgen auch schon mal das Thema Visionssuche aufgegriffen. Einmal in einem Gespräch mit Holger Heiden, einem Visionssucheleiter, einem der sicherlich besten Visionssucheleiter und erfahrensten Visionssucheleitern im deutschsprachigen Raum, wahrscheinlich sogar weltweit. Und dann eine Folge, in der ich berichtet habe von einer Art Visionssuche, die ich selbst gemacht habe in Dänemark von einem Segelschiff aus, wo der Kern dieser Visionssuche auch eine Nacht auf einer einsamen Insel war. Alleine. In ganz vielen Initiationsritualen und Visionssuchen in verschiedenen Kulturen weltweit ist es ganz normal, dass auch derjenige, der oder die eben hinauszieht, um in irgendeiner Form initiiert zu werden, um vielleicht eine Vision zu finden oder sowas, dann alleine draußen ist. Alleine vor allem auch nachts draußen und da dann in gewisser Weise auch ringt mit der Natur, mit der Umgebung, mit dem, was um ihn oder sie herum ist, ringt um Zeichen, um eine Vision, um irgendeine neue Idee, wo es hingehen soll. Ich habe eingangs schon gesagt, dass dieses alleine draußen in gewisser Weise so die Königsdisziplin ist. Und das finde ich tatsächlich, weil wenn du zu zweit, zu dritt, zu viert sowieso, aber auch schon zu zweit draußen bist, dann ist das was ganz anderes. Weil du immer das Gefühl hast, hey, hier ist noch jemand, da bin ich einfach nicht alleine. So. Und das macht einen großen Unterschied. Bedeutet nicht, auch das habe ich ja schon gesagt, dass wir uns da gleich reinstürzen müssen, wenn wir irgendwelche Ängste haben, das alleine zu machen, sondern dass wir uns da natürlich ranarbeiten können. Ich habe einen ganz interessanten Eintrag gefunden bei Wikipedia und zwar gibt es eine phobische Störung mit übersteigerter Angst vor Dunkelheit. Die nennt sich Akluophobie. Habe ich noch nie von gehört. Das ist die Angst vor Dunkelheit. In diesem Artikel ist es beschrieben, dass Kinder das ganz oft haben, dass das auch zum normalen Entwicklungsgang gehört, dass so im Alter von 3-4 Jahren Kinder einfach oft Angst vorm Dunkeln haben und dann zum Beispiel bitten, dass nachts doch ein kleines Licht anbleiben kann. Wir kennen alle diese Schlaflichter, die irgendwo in eine Steckdose gesteckt werden, damit es für Kinder nicht ganz so dunkel ist. Scheint eine ganz normale Angst zu sein in einem gewissen Alter. So, wenn diese Angst sich dann aber manifestiert und bleibt, dann kann sich eine sogenannte Akluophobie entwickeln. Ich will gar nicht sagen, dass das diejenigen, die Sorge haben vor so einer alleine draußen Nacht, dass die diese Störung, diese phobische Störung haben, diese Akluophobie. Aber ich fand ganz interessant, vor allen Dingen einen Satz zur Behandlung dieser Angst. Und zwar steht hier, nach klinischer Diagnose und psychosozialer Anamnese kann eine Behandlung angestrebt werden. Diese Behandlung besteht in der Regel aus einer expositionsbasierten kognitiven Verhaltenstherapie. Dabei wird das Kind unter Anleitung eines Therapeuten systematisch immer intensiveren Stadien der Dunkelheit ausgesetzt. Da dem Kind geholfen wird, sich den Angstsituationen zu stellen, wird es nach und nach von der Angst vor der Dunkelheit desensibilisiert, was die Angst reduziert. Das klingt ja erstmal total logisch. Ist aber was, was uns genauso helfen kann, selbst wenn es keine phobische Störung ist, wenn das einfach ein bisschen eine Sorge ist vor der Dunkelheit oder ein bisschen Schiss vor dieser Situation, einfach uns selbst zu desensibilisieren. Das heißt, systematisch immer intensiveren Stadien uns auszusetzen. Vielleicht auch in Begleitung, ob es jetzt ein Therapeut, eine Therapeutin sein muss, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, wenn es keine Phobie ist, ist das auch gar nicht unbedingt notwendig. Aber uns einfach langsam herantasten. Das kann bedeuten, das erstmal im eigenen Garten zu machen. Das kann bedeuten, das eben doch erstmal zu zweit, zu dritt zu machen. Vielleicht einen Hund dabei zu haben. Und wenn es erstmal der Garten ist, dann irgendwann vielleicht das etwas waldnähere Grundstück von Bekannten, Freunden, wem auch immer. Und ja, dann sukzessive da mehr in die Dunkelheit hineingehen. Es kann zum Beispiel auch erstmal, es war gerade heute Nacht der Fall, eine Vollmondnacht sein. Die Nacht, die jetzt gerade hinter mir liegt, ich nehme diese Folge am Mittwoch auf, Donnerstag erscheint dieser Podcast, also die vorgestrige Nacht sozusagen, wenn dieser Podcast erscheint, war die Supermondnacht mit einem unfassbar tollen Vollmond. Und diese Nächte sind natürlich viel heller. Also es ist vielleicht auch weniger angsteinflößend, draußen zu sein, weil wir mehr sehen. Auch so können wir uns natürlich erstmal rantasten. Wir können uns auch im hellen Ort rausgucken, an dem wir vielleicht eine Nacht draußen verbringen wollen, schlafen wollen draußen und uns das dann mal im Hellen anschauen, uns vielleicht mal im Hellen dahin legen oder in die Hängematte hängen. Ich mache mal diese zwei Möglichkeiten auf, weil ich unglaublich gerne in der Hängematte schlafe auch. Da werde ich gleich nochmal was zu sagen. Und ja, uns dann eben langsam hinarbeiten, um irgendwann dann diese Königsdisziplin anzugehen und uns tatsächlich ganz alleine in eine dunkle Nacht zu begeben. Wir werden übrigens merken, dass es auch in einer vermeintlich dunklen Nacht, wenn jetzt kein Vollmond ist, es gar nicht so dunkel ist, dass wir, wenn wir unsere Stirnlampe mal ausschalten und uns unsere Augen ein bisschen gewöhnt haben an die Dunkelheit, sehr gut noch sehen können, was um uns herum ist. Wir können natürlich auch mit unseren anderen Sinnen sehr gut wahrnehmen, was da um uns herum passiert. Und das verliert dann auch sehr schnell seinen Schrecken. Das sind natürlich Geräusche, die ungewohnt sind oft, weil natürlich Tiere unterwegs sind im Wald und dann auch mal das Rascheln einer Maus im Laub sehr laut werden kann. Aber sobald wir das verstanden haben, wo das herkommt, wird sich dieser Schrecken sehr schnell auflösen, weil das, was diesen Geräuschen zugrunde liegt, keine Bedrohung darstellt. Apropos Stirnlampe, das nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, dass wir, wenn möglich, in der Nacht diese Rotlichtfunktion der Stirnlampe nutzen, die meisten Stirnlampen haben, die genau dafür gedacht ist, dass wir einfach nicht so ein grelles Licht haben und auch nicht so stören in der Nacht. Denn natürlich sind wir da ein Störfaktor, da ist sonst kein Licht in einem dunklen Wald und die Tiere sind das nicht gewohnt. Mit so einem Rotlicht stören wir aber sehr viel weniger, können aber noch das sehen, was wir sehen möchten, können theoretisch sogar lesen mit so einem Rotlicht. Ich würde immer davon abraten, die Sinne auszuschalten, zum Beispiel indem wir uns jetzt Kopfhörer ins Ohr stecken und uns dann da Musik drauf machen oder ein Hörbuch oder ein Podcast. Das mag einen vielleicht ein bisschen runterbringen und auch beruhigen, aber du hörst dann natürlich nichts mehr. Und das finde ich eher beunruhigend, wenn ich nicht höre, was um mich rum ist. Das ist letztlich aber natürlich auch ganz individuell. Wie können wir uns vor Wind und Wetter schützen? Da gibt es natürlich viele, viele Möglichkeiten, ganz, ganz tolle Ausrüstung. Die Frage ist, schlafen wir auf dem Boden? Dann brauchen wir eine Isomatte und einen Schlafsack und irgendeinen Regenschutz, wenn denn Regen angesagt ist. Ich würde aber lieber einen dabei haben, immer. Das kann ein Tarp sein, also so eine einfache Regenplane, die wir drüber spannen. Theoretisch kann das auch so eine Baumarktplane sein. Auf dieser Visionssuche hatten ganz viele Baumarktplanen dabei. In Dänemark, auf dieser einsamen Insel, auf der wir da waren, haben die dann aufgespannt, auch möglich. Es gibt natürlich aber auch dann die leichteren aus dem Outdoor-Bedarf. So, oder natürlich ein Biwaksack. Ein Biwaksack ist letztlich eine wind- und wasserdichte Hülle für den Schlafsack. Oft mit dem Problem, dass sie nicht atmungsaktiv ist und dass sich dann von innen Kondenswasser bildet. Da können wir darauf achten, dass wir eine atmungsaktive Haut haben, also dass der Biwaksack atmungsaktiv ist, so eine Membran hat, dann werden die oft relativ teuer. Oder ja, dass wir das Klima so regulieren, dass der Schlafsack dann nicht zu warm ist, dass wir nicht zu viel anhaben und nicht so viel schwitzen, dass sich eben kein Kondenswasser von innen bildet. Ist aber gar nicht so einfach, wenn es ein günstiger Biwaksack ist, der nicht atmet. Da würde ich dann lieber zu einem Tarp greifen. Ich greife ohnehin ja am allerliebsten zur Hängematte und liege in der Hängematte, habe da einen Tarp drüber gespannt, also auch einen Regenschutz, wenn es nötig ist, und habe um die Hängematte rum auch noch so einen Moskitoschutz. Also der ist integriert in der Hängematte, die ich habe, und schützt mich dann vor Mücken. Das ist im Sommer sehr, sehr praktisch. Jetzt, wenn es in die Winterzeit geht, dann brauche ich diesen Moskitoschutz auch nicht. Bei meinem Modell kann man den auch komplett abmachen. Dann oder ich nehme einfach eine Hängematte ohne Moskitoschutz. In der Hängematte liege ich auch in einem Schlafsack, und wenn es etwas kühlere Temperaturen draußen sind, habe ich unten drunter unter der Hängematte noch so eine Isolierung hängen, die nennt sich Underkilt. Es gibt mittlerweile auch alle möglichen Varianten von Hängematten, die dann so ein Zwischending zwischen Zelt und Hängematte sind oder Sitz und Hängematte und ganz praktisch sein sollen, die dann mit vielen Werbeversprechen kommen. Ich schwöre auf die klassische Hängematte, die etwas breiter ist als eine Standard-Hängematte, weil ich die dann einfach besser aufspannen kann, diagonal. Das ist das Geheimnis des Liegens in der Hängematte, das diagonal darin liegen. Habe ich hier schon oft erzählt, sag's aber jetzt nochmal, weil es wirklich entscheidend ist, sich diagonal in die Hängematte reinzulegen. Und es geht natürlich ein bisschen besser, wenn diese Hängematte etwas breiter ist. Und dann schlafe ich unfassbar gut in der Hängematte. Ich habe das neulich gerade wieder gehabt, dieses Phänomen. Ich stehe morgens auf aus der Hängematte, und wenn ich dann versuche, direkt nach dem Aufstehen mit meinen Fingerspitzen bei durchgestreckten Beinen an meine Fußspitzen zu kommen, ist mir das, wenn ich in der Hängematte geschlafen habe, viel einfacher und beschwerdefreier möglich, als wenn ich zu Hause aus meinem Bett komme. Da tut mir der untere Rücken weh, dann zieht es hier und da und ich komme da gar nicht ganz hin. In der Hängematte oder nach so einer Hängemattennacht ist es kein Problem. Gerne PhysiotherapeutInnen, die hier zuhören, erklärt mir das mal. Schreibt mir eine Nachricht oder schickt mir eine Sprachnachricht auf die Nummer, über die ihr alle Sprachnachrichten schicken könnt, übrigens mit Feedback und Anregungen und Gesprächsvorschlägen, also Gästevorschlägen. Die Nummer findet ihr unter christoförster.com/frei raus, da wir auch den Newsletter abonnieren könnt zu diesem Podcast, in den ich übrigens jetzt in dieser Woche, am Sonntag erscheint der ja immer, auch nochmal natürlich ein paar Hinweise zu Ausrüstung zum draußen schlafen, Hängematte, Schlafsack, Isomatte und so weiter packen werde. Also auch das kommt da rein. Wenn ihr den Newsletter noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das da gleich mit erledigen unter christoförster.com/frei raus. So, was ich aber sagen wollte, liebe PhysiotherapeutInnen, erklärt mir das mal, woran das liegen kann, dass ich, wenn ich in der Hängematte übernachtet habe, am nächsten Morgen gleich viel beweglicher bin. Und sollte da eine interessante Antwort kommen, eine schlüssige, dann werde ich die natürlich hier gerne in einer der nächsten Podcast-Folgen auch mit allen teilen. Das ganz grob zum Thema Ausrüstung. Wichtig ist natürlich, dass der Schlafsack warm genug ist. Also frieren draußen ist immer blöd. Deshalb achtet auf den Komfortbereich, auf den angegebenen Komfortbereich, Temperaturbereich des Schlafsacks. Das ist der entscheidende und nicht der Limit- oder Extrembereich. Komfort wollen wir haben in der Nacht. Es ist natürlich so, dass eine Nacht draußen, in der wir keinen Komfort haben, in der wir bitterlich frieren, in der wir vielleicht sogar überhaupt keinen Schlafsack dabei haben, keinen Regenschutz dabei haben und es gewittert, ja. Wir sind wirklich richtig ausgesetzt den Naturgewalten, und vielleicht steht sogar auf der Kippe, ob wir diese Nacht überleben. Dass eine solche Nacht, wenn wir die mal betrachten unter dem Gesichtspunkt Prüfung, Initiation, Neubeginn, mit Sicherheit noch intensiver ist, dass das eine ist oder sein kann, die uns richtig durchrüttelt und uns vielleicht ganz besonders zeigt, wer wir sind, was die dunklen Seiten an uns sind, was unsere Themen sind, wo es hingehen soll, was da unbewusst in uns schlummert und so weiter. Allerdings ganz deutlich hier nochmal, Das ist kein Aufruf, sich in solche Situationen zu begeben. Ich muss gerade denken an einen jungen Mann, der, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr irgendwo in der Nähe des Zugspitzgipfels gefunden wurde mit einem Sommerschlafsack, der halb erfroren war und da mit Ach und Krach irgendwie so durchgekommen ist. Das sollte nicht das sein, was wir anstreben, aber es ist natürlich so, dass je extremer Situationen sind, desto knapper wir auch dem Tod von der Schippe springen, desto intensiver sich das Leben anfühlt. So ist es auch in den Kriegs- und Krisengebieten. Ich war auch schon an Orten in Städten, in denen es sehr gefährlich ist. Und je gefährlicher es irgendwo ist, desto intensiver wird oft das Leben gefeiert auch. Das ist ja ein ganz, ja, skurriler, aber doch irgendwie ja auch logischer Zusammenhang. Bedeutet nicht, dass wir uns bewusst in solche Situationen hineinbegeben sollten. Wenn wir uns da ein bisschen herantasten wollen, dann sollten wir das immer begleitet tun. Auf dieser Visionssuche, auf der ich war, dort in Dänemark, auf dieser Insel, war zum Beispiel auch ein Part, dass wir nichts gegessen haben eine ganze Zeit. Bei so Visionssuchen, die auch 3 oder 4 Tage gehen, wird oft auch 3 oder 4 Tage lang in dieser Zeit eben dann gefastet. Das aber eben auch immer begleitet. Wir sollten uns jetzt nicht irgendwo alleine in den Wald hauen und dann eine Woche nichts essen, nur weil wir glauben, das ist dann eine Extremsituation, in der wir ja eben uns ganz besonders selbst finden. Da wäre die Gefahr einfach zu groß, dass uns was passiert und dass wir da dann möglicherweise nicht lebend wieder rauskommen. Darum geht es ja nicht, das wollen wir nicht. Wir wollen das Leben feiern, aber wir wollen vielleicht auch ein paar neue Impulse haben für dieses Leben. Und die kann so eine draußen Nacht liefern, auch wenn wir im Schlafsack liegen, auch wenn es muckelig warm ist, weil da schon genug Unbekanntes um uns herum ist und weil wir mit uns allein sind und weil es auf einmal still wird, sehr still wird, zumindest was die Geräusche betrifft, die wir sonst so gewohnt sind, um uns herum zu haben. Da kommen dann andere und die müssen wir erstmal einordnen. Also ein ganz großes Plädoyer hier heute für eine Nacht draußen alleine im Dunkeln, gerne auch schlafend irgendwo. Aber was mir gerade noch einfällt zum Thema Ausrüstung, Kissen ist immer noch sowas, habe ich jetzt noch gar nichts zu gesagt, apropos bequem. Ich habe nie ein extra Kissen dabei, es gibt ja auch so aufblasbare Outdoor-Kissen und so weiter, sondern ich packe immer meine Daunenjacke, also eine Isolierjacke oder ein Pulli oder irgendwas in den Packsack von meinem Schlafsack. Das ist für mich das beste Kissen überhaupt, wunderbar flexibel, kann ich auch ein bisschen justieren. Platter machen oder ein bisschen weiter aufbauschen, ein bisschen zusammenpressen. Also das für mich das beste Kissen. Denn so ganz ohne ist es, zumindest wenn ich auf dem Boden liege, nicht so bequem. Wenn ich in der Hängematte liege, brauche ich aber kein Kissen, weil ich da mit dem Kopf ohnehin so leicht erhöht immer bin. Auch noch ein weiterer Punkt, ein weiterer Vorteil der Hängematte, die viele Vorteile hat, zum Beispiel, dass wir am Hang auch schlafen können. Ne? Da ist es ja schwierig, eine ebene Fläche oft zu finden, wenn wir im bergigen Gebiet sind, für den Schlafsack, also für die Isomatte. Aber wenn wir die Hängematte hängen, dann hängt die natürlich immer im Lot. Vorausgesetzt, wir haben eine Möglichkeit, die zu befestigen. Also 2 Bäume oder irgendwas anderes. Das ist natürlich dann jenseits der Baumgrenze oder an einem Strand oft schwierig. Die Frage, darf ich das überhaupt einfach irgendwo draußen eine Nacht zu verbringen, die habe ich hier auch schon oft aufgegriffen, deshalb nur ganz kurz noch einmal, ich darf nicht wild zelten. In Deutschland, mit einigen Ausnahmen, zum Beispiel in Brandenburg, wo es so eine Art Jedermannsrecht gibt, ein eingeschränktes Jedermannsrecht, dieser Begriff Jedermannsrecht, der kommt ja aus Skandinavien, wo jeder immer irgendwo zelten darf, wo er möchte und auch mit einem Auto stehen darf, wo er möchte, also mit einem Wohnmobil. Das haben wir so in Deutschland nicht, aber eingeschränkt nur in Brandenburg, denn da ist das Zelten auch in der freien Natur möglich für eine Nacht, darf man kein Feuer machen und so weiter. Deswegen sage ich eingeschränkt und es ist auch auf Privatgrund nicht möglich, deswegen auch eingeschränkt. Aber wenn wir auf Deutschland gucken, dann ist es auch die einzige Ausnahme Brandenburg und Teile von Mecklenburg-Vorpommern. Ansonsten ist das wilde Zelten immer verboten. Aber wenn ich nicht im Zelt schlafe, sondern einfach irgendwo liege und mich ausruhe und vielleicht auch mal ein paar mehr Stunden ausruhe und über Nacht mich ausruhe, dann ist das in der Regel nicht verboten. Auch das Hängen in der Hängematte ist ein Ausruhen und das ist nicht verboten. Es sei denn, ich bin im Naturschutzgebiet unterwegs, ich bin auf Privatgrund unterwegs oder es gibt irgendwelche lokalen, regionalen Gesetze, die das eben auch verbieten. Wie zum Beispiel in Schleswig-Holstein, da darfst du nach Einbruch der Dunkelheit in einem Wald nicht mehr die Wege verlassen, zum Beispiel. Und da musst du dann schauen, dass du das nicht machst, sondern dich vielleicht an Wegesrand irgendwo legst. Das geht dann auch. In Naturschutzgebieten, wie gesagt, und in einigen anderen Schutzgebieten ist auch das Lagern explizit verboten. Ich habe jetzt aber nochmal was entdeckt, wie das in Dänemark läuft. In Dänemark gibt es nämlich auch kein Jedermannsrecht, wie es das zum Beispiel in Schweden oder Norwegen gibt. Aber die Dänen und Däninnen haben eine ganz tolle Regelung, wie ich finde. Die ermöglicht nämlich viel mehr, als es uns hier in Deutschland möglich ist, was das draußen übernachten betrifft. Also, hier steht, we offer 4 different ways to stay overnight outdoors. Das heißt, es gibt 4 unterschiedliche Möglichkeiten, nachts draußen zu bleiben. Das erste ist Sleep on the Forest Floor. Und hier ist ganz explizit aufgeführt, dass es erlaubt ist und völlig okay ist, auf dem Waldboden, auf einer Matratze, im Schlafsack zu schlafen oder auch in einer Hängematte oder etwas Ähnlichem, auch mit einem Tarp, aber dass das eben kein Zelt sein darf. Und dann gibt es noch einen Zusatz, dass man vorsichtig sein sollte und natürlich keine Bäume oder andere Pflanzen beschädigen sollte. Und das finde ich ganz schön, weil das explizit hier steht, dass das erlaubt ist. You are allowed to sleep on the forest floor. In Deutschland ist es immer, wird oft als Graubereich beschrieben, weil das wilde Zelten zwar verboten ist, aber auch das so übernachten ohne Zelt nicht erlaubt offiziell irgendwo. Also es ist nirgendwo formuliert und daraus leitet man halt ab, dass es, wenn es jetzt nicht verboten ist, wie das Wildzelten, dass es dann wohl okay ist. Aber es steht nirgendwo, dass es erlaubt ist. In Dänemark ist das anders. Das ist also die erste Möglichkeit. Du darfst ohne Zelt überall im Wald übernachten. Die zweite Möglichkeit sind sogenannte Primitiv Overnattingsplatz. Ich kann kein Dänisch. Small Primitive Campsites heißt es. Es sind also kleine Campingplätze. Der Begriff führt ein bisschen in die Irre, wenn wir damit das verbinden, was wir so mit Campingplatz normalerweise verbinden. Also es sind einfach kleine Plätze, manchmal mit Scheltern, oft mit Wasser und einer einfachen Toilette irgendwo, einer einfachen Öko-Toilette. Und die sind gerade so groß, dass es für eine Familie oder eine kleine Gruppe reicht. Da darf man maximal 2 Nächte bleiben. Und manchmal gibt es auch so Möglichkeiten, Zelt aufzubauen, so Plattformen, wo man Zelt aufbauen kann. Und dann ist eine Seite verlinkt, wo diese Small Primitive Campsites zu finden sind. udinaturen.dk kann ich euch alles auch nochmal in den Newsletter packen, braucht euch jetzt hier nicht merken. Dann gibt es die Large Primitive Campsites, die heißen Lehrplatz. Das sind etwas größere, logischerweise mit Platz für bis zu 15 Personen, die kannst du vorher buchen, also reservieren, dann hast du ein Vorrecht, aber wenn du ankommst und da ist was frei, dann kannst du dich auch einfach so reinlegen in diese Shelter. Das sind meist so einfache Holzunterstände oder eben auch dein Zelt aufbauen. Auch da gibt es einen Link, wo die verzeichnet sind. Und dann gibt es noch etwas, das nennt sich Free Teltning, Camping for the Quiet Forest Hiker auf Englisch. Und das sind die allgemeinen Regeln, die das Zelten betrifft. Das wilde Zelten ist nämlich in Dänemark auch nicht erlaubt, aber es gibt mehr als 275 Flächen in ganz Dänemark, wo das möglich ist, ein Zelt aufzubauen und wo das auch erlaubt ist. Das ist das, was die Danish Nature Agency als Free Teltning erlaubt. Und auch da gibt es dann eine Übersicht. Das finde ich einen ganz schönen Weg, diese Möglichkeiten aufzumachen und nochmal zu differenzieren jetzt auch zwischen dem einfach irgendwo zelten, wo man will und eben Möglichkeiten zu bieten für Menschen, die gerne naturnah auch Nächte verbringen wollen, aber nicht irgendwo auf einem Campingplatz hängen wollen, auf einem Campingplatz, wie wir ihn so kennen. Was es ja in Deutschland vereinzelt gibt, sind die sogenannten Trekkingplätze, die man buchen kann, die immer etwas kosten. Alle Möglichkeiten in Dänemark, alle vier genannten Möglichkeiten sind übrigens kostenlos. Also du zahlst für alle diese Möglichkeiten, die ich eben aufgeführt habe, nichts, keinen Cent. Die Trekkingplätze in Deutschland, die kosten immer was und dort finden sich so Holzplattformen in der Regel, wo man ein Zelt aufstellen kann. Die sind sehr naturnah, diese Trekkingplätze. Es gibt eine Biotoilette, manchmal auch eine Feuerstelle. Sind ganz, ganz tolle Möglichkeiten. In der Regel oft sehr schnell ausgebucht und dann eben auch nicht mehr verfügbar. Es gibt aber, habe ich jetzt gerade gelesen, auch zwei neue, glaube ich, im Sauerland. Also es wird sukzessive immer mehr, aber sehr langsam mehr. Aber die zwei neuen Trekkingplätze im Sauerland, die verlinke ich euch auch nochmal im Newsletter. Den ihr abonnieren könnt, ich wiederhole es nochmal unter christophförster.com/frei-raus. Das war heute, wie angekündigt, mal eine etwas andere Perspektive auf das draußen unterwegs sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr da was mitnehmen könnt für euch, das vielleicht mal ein bisschen sacken lasst und dieser Sehnsucht, die, glaube ich, in uns allen ein bisschen schlummert, da mal näher dran zu sein an der Natur. Die Wände, die wir zwischen uns und die Natur packen, ein Stück weit einzureißen im wahrsten Sinne des Wortes, die Wende, aber natürlich im übertragenen Sinne mit dem Einreißen und da mal neue Erfahrungen zu machen oder zumindest sich auf den Weg dorthin zu begeben. Hört gerne nächste Woche wieder rein, dann gibt es natürlich eine neue Folge von Frei Raus und auch die verspreche ich euch schon jetzt, die wird ganz inspirierend. Wir werden mit dem Schiff aufbrechen, wir werden über den Atlantik segeln, mit einer jungen Frau, die gar keine Segelerfahrung hatte bis zu dem Moment, an dem sie aufgebrochen ist. Aber das nur als kleiner Ausblick. Jetzt werden wir entspannt rausgehen aus dieser Folge mit dem Song, den ihr immer hört als Outro aus dem Frei-Raus-Podcast, aus den Folgen. Und wo ich ganz oft Fragen kriege, hey, was ist das für ein Song? Wo kann ich den hören? Wie heißt er? Und deshalb an dieser Stelle einmal eine Info dazu. Ihr findet diesen Song nicht bei Shazam, ihr findet den nicht bei Spotify oder irgendwo anders, weil das ein Song ist, der aus einem kostenpflichtigen Musikarchiv stammt. Der heißt Lull, L-U-L-L geschrieben, von einem Interpreten oder einer Interpretin oder mehreren Interpreten, die sich nennen Dullhues. D-U-L-L und ein neues Wort H-U-E-S. Wenn ihr das zum Beispiel bei YouTube eingibt, Lull und Dullhues, dann bekommt ihr ein Ergebnis und da könnt ihr diesen Song hören. Das ist aber ein bisschen versteckt, aber das ist eine Möglichkeit, den immer wieder zu hören und den ganz zu hören. Es sei denn, ihr hört natürlich hier in den Podcast rein und dann bekommt ihr ihn immer hinten raus. Und da lassen wir uns auch heute jetzt nochmal mitnehmen.
Is up the hill. I've been